Mein Thema heute lautet zum zweiten Advent Leben mit Ewigkeitsblick. Dazu habe ich zwei Stellen gesucht aus dem Johannesevangelium aus Kapitel 6. Natürlich würde es sich lohnen, das ganze Kapitel zu lesen, aber das ist recht lang. Ich möchte nur die Verse 40 und 51 zum Anfang lesen und ihr werdet dann auch bald drauf kommen, warum ich diese Verse gewählt habe. Da sagt Jesus: Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und Vers 51 aus dem gleichen Kapitel: Ich bin das lebendige Brot vom Himmel herabgekommen. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er in Ewigkeit leben. Soweit Gottes Wort. Das Lied, das wir vorhin gesungen haben, hat wunderbar zu diesem Thema gepasst. Der Himmel kommt zu uns, wir dürfen in die Ewigkeit hineinsehen. Und trotzdem die Frage: Was ist der 10.12.2023? Ein Adventssonntag, wie viele, viele andere, die wir schon erlebt haben. Ein Tag fast wie jeder andere. Vielleicht nichts Außergewöhnliches, außer dass jetzt Advent ist. Oder vielleicht hat jemand Geburtstag. Gut, dann ist das außergewöhnlich. Ja, wir hangeln uns vielleicht so von einem Tag zum anderen oder die meisten Menschen auf dieser Erde von einer Adventszeit zur anderen, von einem Jahr zum anderen und sind so beschäftigt und oft sehr herausgefordert mit den Dingen des Lebens. Wir sind oft so konzentriert und sogar angefochten vom Irdischen, vom Vergänglichen, von dem, was uns halt so im Alltag, was da ansteht zu tun oder was uns gedanklich beschäftigt. Und dann leben wir auch noch gerade jetzt in einer außergewöhnlich turbulenten Zeit auf sehr, sehr unterschiedlichen Gebieten. Und in dieser Zeit wünscht man sich dann gegenseitig eine besinnliche Adventszeit. Aber da habe ich doch den Eindruck, als ob es nur bei einem netten Wunsch bleibt. Wie weit das mit der Besinnung dann ist, muss dann doch jeder für sich entscheiden. Ich will keine Umfrage machen, ob das bei euch gut funktioniert mit der Besinnung in dieser Zeit. Beim anderen mehr, beim einen mehr, beim anderen weniger. Und wenn dann in dieser Zeit, in der wir leben, die Rede auf Ewigkeit und Himmel kommt, dann ist uns das doch so fremd. Dann verbinden wir das vielleicht mit einer spaßigen Bemerkung. Wir reden da manchmal mit meiner Frau, ob wir im Himmel wenigstens Nachbarn sein werden. Wir würden einen Antrag stellen, dass wir wenigstens Nachbarn sind, dass wir uns über den Gartenzaun mal zuwinken, wenn wir schon nicht verheiratet sind. Naja, und solche Späße macht man, ohne tatsächlich über Ewigkeit und Himmel im wahrsten Sinne nachzudenken, vielleicht auch mit dem Gedanken, wir wissen sowieso nicht, wie es dort ist. Und so geht es dann Jahr aus, Jahr ein, und oft unterscheiden sich auch Christen dann in ihrem Lebensstil, in ihren Gedanken nicht allzu sehr von den Menschen, die ohne Gott leben. Ich will ja niemandem zu nahe treten, aber das sind so meine Beobachtungen. Zumindest wenn es wenn es um die Ewigkeit geht. Aber wenn wir dann in die Bibel blicken und wenn es um Besinnung geht, dann ist das beste Buch, das wir nur haben können, die Bibel. Weil Gott uns ja zur Besinnung bringen will mit seinem Wort. Er hat ja Worte des Lebens. Er hat ja Gedanken des Lebens. Er hat ja gesagt, ich will euch eine Hoffnung und eine Zukunft vorbereiten oder habe es bereits getan. Wenn wir in die Bibel blicken, dann merken wir, wie sehr sich die Sichtweise und der Horizont und die Schwerpunkte der Bibel von unseren so irdischen, so schwachen, so menschlichen Schwerpunkten unterscheiden. Und darum ist es hilfreich, in die Bibel zu schauen und sie auf uns wirken zu lassen und sie unser Leben verändern zu lassen. Wenn dann die Bibel sagt und wenn wir Jesus sagen hören, wenn ihr all das erlebt, was so in der Welt passiert, dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht, steht gerade heute auch in Losungen. Euer Herz erschrecke nicht. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, und dann komme ich wieder. Und wenn Paulus über die Entrückung der Gemeinde spricht, dann sagt er, tröstet einander mit diesen Worten. Sprecht darüber, dass die Ewigkeit auf uns wartet, dass der Himmel auf uns wartet. Der Himmel kam zu uns und der Himmel wartet auf uns. Und da beginne ich mich dem Thema schon zu nähern, in dem Sinn, dass Leben mit Ewigkeitsblick für mich zwei Dimensionen bedeutet. Zum einen, wie sieht Gott mein Leben? Wie sieht Gott diese Welt? Welches ist der Blick aus der Ewigkeit? Und den brauchen wir. Wie sieht uns Gott, wie sieht uns der Himmel, wie schaut unser Leben von der Ewigkeit her aus? Und zum anderen zur Ewigkeit hinzugucken, von der Ewigkeit geprägt zu sein, sich an der Ewigkeit zu orientieren, sich auf dieses ewige Ziel zu fokussieren. Und ich denke, diese beiden Aspekte sind absolut wesentlich, wenn es um diesen Gedanken geht. Tröstet einander mit diesen Worten, ist ein Blick auf die Ewigkeit. Oder wenn Paulus im 2. Korintherbrief sagt, unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Auch wieder ein Leben mit Ewigkeitsblick. Und Paulus hatte diesen Blick. Er hat diesen Blick gelebt, wenn auch nicht in Perfektion. Aber er und letztlich die ganze Bibel will uns helfen, mit Ewigkeitsblick zu leben. Denn Christsein ist ein Leben mit Ewigkeitsblick. Sage ich mal ganz klar und deutlich. Und wenn die Tatsache, dass Jesus wiederkommen wird, und alles, was damit zusammenhängt, über 300 Mal im Neuen Testament erwähnt wird, in ganz unterschiedlicher Weise, dann zeigt das, wie sehr Gott auch bemüht ist, unseren Blick zu prägen, unseren Blick zu korrigieren. Und ich denke schon, ich will uns allen das unterstellen, dass wir es nötig haben, dass unser Blick korrigiert wird, wie sehr Gott bemüht ist, unserem Leben damit, mit diesem Ewigkeitsblick, Orientierung und Halt und Zuversicht und eben ein Ziel vor Augen zu malen. Und das wird geschehen, wenn wir uns mit den Gedanken Gottes beschäftigen. Es ist interessant, dass Jesus allein im Johannesevangelium 29 Mal den Begriff ewiges Leben benutzt. 29 Mal im Johannesevangelium. Weit mehr als die anderen Evangelien, ohne dass ich da eine Wertung schaffen möchte. Aber es ist schon erstaunlich, wie gerade Johannes, dieser besondere Jünger von Jesus, der Jesus ganz besonders nahe stand, diesen Aspekt aufgegriffen hat und in sich gemerkt hat. Und wenn Jesus davon spricht, und wir haben zwei Verse davon gelesen, dass, ich möchte sie, weil es so schön ist, nochmal lesen, die beiden Verse, Johannes 6, Vers 40, denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Wenn das nicht Vision ist, wenn das nicht Ewigkeitsblick ist, den Jesus hatte im Blick auf unser Leben, aber auch er selber, dann weiß ich nicht, was es sonst wäre. Und nochmal Vers 51, ich bin das lebendige Brot, sagt Jesus, vom Himmel herabgekommen. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er in Ewigkeit leben. Also allein in diesem sechsten Kapitel des Johannesevangeliums ist schon 7-mal von ewigem Leben die Rede. Tja, und da sind wir beim nächsten Problem. Ewigkeit. Wie wenig können wir doch damit anfangen? Ewigkeit, Unendlichkeit. Wir haben so unsere Schwierigkeiten mit allem, was unbegrenzt ist. Und Gott ist der Gott, der einzige wahre, lebendige Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wenn er nicht ein ewiger Gott wäre, wäre er kein Gott, sage ich mal ganz frei heraus. Aber wir müssen dann auch wiederum mal von dem Gedanken ausgehen, wir haben einen ewigen Gott und dieser ewige Gott will uns einen Ewigkeitsblick geben. Dieser ewige Gott hat mehr für uns als unseren Alltag, mehr für uns als das, was so vergänglich ist, das, was uns so sehr beschäftigt, das, was uns so mitnimmt und hernimmt und Sorgen macht und. Und was eigentlich sowas von vergänglich ist. Dieser ewige Gott hat mehr für dich und für mich. Und das sagt uns die Bibel von einem Deckel bis zum anderen. Er ist der ewige Gott. Und wenn wir Schwierigkeiten mit diesem Begriff haben, dann zeigt das nur, wie eingeschränkt wir sind, wie klein wir sind, wie verkümmert unser Verständnis von göttlichen Dingen ist. Hat in keiner Weise den Sinn, dass es das nicht geben könnte, weil wir das nicht verstehen. Das wäre wirklich zu kurz gedacht, sondern ist eher umgekehrt. Die Ewigkeit ist realer, als es irgendetwas ist. Und wenn wir das nicht verstehen, hängt es an uns. Hängt es an wirklich unserem eingeschränkten Verständnis. Seit dem Sündenfall. Und trotzdem interessant, dass schon Salomo im Prediger 3, Vers 11 schreibt, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat, in unser menschliches Herz. Er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Das ist das eine Göttliche, das, was in uns drin ist. Jeder Mensch muss, wenn er mal wirklich zur Besinnung kommt, sich bewusst machen, es gibt mehr, es muss mehr geben. Wenn das Leben nur das ist, was wir hier 70, 80 Jahre lang leben und geboren werden, um zu sterben, dann hat wirklich alles keinen Sinn. Leben ist mehr. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt und darum sollte es uns reizen, das, was Gott in unser Herz gelegt hat, zu erforschen, dem nachzustreben. Wir müssen es wirklich mehr und mehr lernen, ich zumindest. Ich gehe mal davon aus, dass der eine oder andere von euch das auch lernen muss, mehr mit Ewigkeitsblick zu denken und zu leben. Und das umso mehr, je mehr sich der Tag naht, wo Jesus wiederkommen wird. Also in beide Richtungen, sage ich noch einmal. Unser Leben vom Himmel her zu sehen und zum Himmel hin. Wenn dein und mein Leben von diesen beiden Blickrichtungen biblisch, göttlich geprägt ist, vom Himmel her und zum Himmel hin, dann wird es uns gut gehen. Dann werden wir geistlich gesund leben. Dann werden wir auch das Ziel erreichen. Unser irdisches Leben so zu sehen, wie Gott es sieht, ist sehr ernüchternd. Wenn wir lesen, was in der Bibel über unser irdisches Leben steht, dann merken wir, meine Güte, was der Sündenfall in unser Leben doch gebracht hat. Meine Güte, wie klein wir sind. Wir werden also ernüchtert, aber zugleich ist das sehr gesund. Und ich möchte uns nur ein paar Dinge hier weitergeben, die Bibel darüber sagt, bevor wir dann zu diesem anderen Punkt gehen, zum Ziel hin, zum Himmel hin, in die Ewigkeit hinzusehen. Ich kann natürlich all diese Bibelstellen nicht alle lesen, aber ich möchte uns zumindest die Gedanken weitergeben, die dahinter stehen, auch die Bibelstellen nennen. Wenn jemand dann nachher die Predigt vielleicht nachhört, kann er dann zu Hause diese Stellen lesen. Aber was da zum Ausdruck kommt, ist, wie zerbrechlich unser Leben doch ist, wie schwach, wie instabil, wie zeitlich unberechenbar unser Leben doch ist. Und jeder, der ehrlich ist, muss das zugeben. Wir sind sterblich und es ist gut, dass wir das erkennen. Und schon Mose in Psalm 90 schreibt in Vers 12, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Ihr merkt, da ist schon mal ein Vers, der von diesem Blick vom Himmel auf unser Leben spricht. Herr, lehre uns unsere, ich will mal sagen, unsere paar Tage richtig zu zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Damit ist nicht gemeint, dass wir zählen sollen, wie viele Tage wir leben. Das können wir mit einem Taschenrechner ganz schnell ausrechnen, das ist kein Problem. Aber wir können natürlich nur die zählen, die wir gelebt haben. Wir wissen nicht, wie viele wir noch leben werden, und da fängt das Problem schon an. Aber wenn Mose das sagt im Psalm 90, dann meint er, lehre uns unser Leben richtig zu sehen, richtig zu beurteilen. Diese 70 Jahre, wenn's hochkommt, 80, sagt dann Mose im gleichen Psalm, Psalm 90, wie zerbrechlich sieht doch unser Leben aus vom Himmel her betrachtet. Schon Alexander Gerst, der deutsche Astronaut, der zweimal im Weltall war auf der ISS und dann gefragt wurde, wie das aus dem Weltall, wie die Erde so aussieht. Und da sagt er, das ist eine Ansammlung von kosmischem Staub mit hauchdünner, zerbrechlicher Atmosphäre. Und damit hat er ungefähr gesagt, was er so gesehen und gedacht hat, aber es ist noch lange nicht die Sicht Gottes. Denn die Bibel sagt in 2. Korinther 4, 7, dass wir irdene Gefäße sind. Wir wissen, wie das ist, wenn wir eine Tasse auf die Fliesen fallen lassen und wie sehr wir eine dünnwandige Tasse dann umso achtsamer behandeln, damit sie uns ja nicht runterfällt und zerbricht. So betrachtet uns die Bibel. In 2. Korinther 4, 16 heißt es, unser äußerer Mensch geht zugrunde. Schau dich jeden Tag in den Spiegel, und das tun wir, und das wirst du erkennen. Vergleiche dein Spiegelbild jetzt mit deinem Foto von vor 10 Jahren, und du wirst merken, unser äußerer Mensch geht zugrunde. 1. Korinther 15, 42, es wird gesät verweslich. Oder dann spricht die Bibel im Psalm 103 oder im Prediger 3, dass wir Staub sind. Gott denkt daran, dass wir Staub sind. So, wenn du über die Möbel wischst und schaust, ob es staubig ist oder ob eine Spur da auf dem Tisch zurückbleibt. Staub. Gott weiß, dass wir Staub sind. Ein Schatten, 1. Korinther 29, 15. Unser Leben ist wie ein Schatten und unzuverlässig. Wie Gras, wie eine Blume, die morgens blüht und abends verdorrt ist. Wie eine Zeltwohnung, 2. Korinther 5, Vers 1. Ein Zelt, das schnell aufgebaut, aber auch sehr schnell abgebaut wird, das Gefahr läuft, von einem Sturm mitgerissen zu werden. Wir sind Gäste und Fremdlinge, 1. Petrus 2, Vers 11. Wir sind wie ein Weberschifflein. Hiob 7, Vers 6. Meine Tage gleiten schneller dahin als ein Weberschifflein. Die Eltern vielleicht unter uns wissen noch, was das ist. und wie schnell so ein Weberschifflein hin und her läuft oder wie soll man sagen, springt oder geschlagen wird oder wie auch immer. So ein Weberschifflein, so wird unser Leben verglichen. Oder unser Leben ist eine Handbreit. Psalm 39, 6. Oder ein Dunst, ein Rauch. Jakobus 4, 14. Ein Hauch, der nicht wiederkehrt. Psalm 78, 39. Ein Hauch. Hauch mal im Winter draußen so. Und schau, wie schnell dieser Hauch verschwindet. Also, ich denke, ihr gebt es zu, dass das sehr ernüchternd ist, aber sehr gesund. Und Paulus fasst das dann in Römer 8 nochmal wunderbar zusammen in den Versen 20 und 21. Und er sagt, dass wir der Knechtschaft der Sterblichkeit unterworfen sind, mit der ganzen Schöpfung. Knechtschaft der Sterblichkeit. Was für ein Ausdruck. Ihr merkt, wie gut und wichtig es ist, unser Leben mal aus der Ewigkeit her, vom Himmel her, aus Gottes Sicht her zu betrachten. Und dann sagt Paulus in Römer 3, dass jeder Mensch als Sünder geboren wird und automatisch von Gott getrennt ist. Paulus sagt, dass wir in die Finsternis geboren werden und ohne Gott in der Finsternis leben. Er sagt uns, dass wir ohne Rettung durch Jesus Christus ewig verloren sind. Das ist Gottes Sicht, das ist Gottes Urteil über unser menschliches Leben. Das sind die Folgen des Sündenfalls. Das ist nicht irgendwie, dass Gott etwas übersehen hat und ihm etwas entglitten ist und ihm sein Werk kaputt gegangen ist. Nein, es ist Gottes Sicht, dass er dir mit einem wehen, verwundeten, blutenden Herzen auf uns hat. Und darum hat er so viel investiert, weil er unsere Vergänglichkeit, unsere Verlorenheit gesehen hat. Und dann sagt es der Psalm 8, Vers 5, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Angesichts all dieser Dinge, was ist der Mensch, Gott? Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Dass du dich um dieses Gras kümmerst, um diesen Hauch, um dieses Weberschifflein, um diese paar Tage, die wie eine Handbreit sind. Was ist der Mensch, dass du ihn liebst, Gott? Wie wichtig doch diese Gedanken sind. Und das ist letztlich der Ausdruck von Anbetung. Das ist der Ausdruck dafür, dass ich mich demütige und sage, Gott, ich bin es nicht wert und alles, was du mir gibst und alle deine Gedanken über mein Leben sind pure Gnade. Du hättest uns längst verwerfen müssen. Du hättest längst sagen können, mit euch will ich nichts mehr zu tun haben. Ist mir egal, was mit euch passiert, wenn ich euch egal bin. Nein. Was ist der Mensch, dass du ihn so liebst, Gott? Und dass du ihn so liebst, dass du deinen Sohn gibst? Johannes 3, 16, denn so sehr hat Gott die Welt oder den Menschen geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und ihr merkt diesen Blick vom Himmel herab und zum Himmel hinauf, ist im Grunde das Evangelium. Mit anderen Worten. Hoffentlich bereitet uns diese Betrachtung auf Weihnachten vor und macht uns dankbar, dass Jesus, wie er es hier in den Eingangsversen gesagt hat, vom Himmel herabgekommen ist. Auch er hat vom Himmel herabgesehen. Auch er hat unsere Vergänglichkeit und Verlorenheit gesehen. Er erst recht. Auch wenn sich die Menschen so viel einbilden über ihr Können und ihr Leben und ihre Karriere und als ob sie ewig hier leben würden und dann Schätze sammeln, als ob sie sie mitnehmen könnten. So muss Gott sagen, Leute, ihr seid vergänglich und ich muss mich darum kümmern, dass ihr nicht verloren geht. Und er hat es getan, preis sei Gott. Jesus kam vom Himmel zu uns, um uns aus unserer Vergänglichkeit heraus ewiges Leben zu schenken. Und darum waren das wirklich Kernverse und sind das Kernverse, die wir anfangs gelesen haben. Aber wir merken, wie sich mit Weihnachten, mit dem Kommen von Jesus, dann langsam unsere Blickrichtung vom Himmel her verpflicht mit unserer Blickrichtung zum Himmel hin. Denn Jesus kam vom Himmel her, Jesus sah uns vom Himmel her, Jesus erbarmte sich unser vom Himmel her, damit wir ewiges Leben haben können, damit wir eine Hoffnung haben können, damit wir diesen Ausblick und dieses lebendige, wunderbare Endziel vor Augen haben können, während unseres irdischen Daseins hier. Und darum muss ein Blick vom Himmel her kombiniert werden mit einem Blick zum Himmel hin. Der Blick von der Ewigkeit, wie Gott unser Leben sieht, soll kombiniert werden, muss verflochten werden mit unserem Blick zum Himmel hin. Denn darum kam ja Jesus, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, dass es nicht weiter abwärts geht, sondern dass wir ewiges Leben haben. Das Ziel des Rettungsplanes Gottes ist der Himmel, ist die Ewigkeit bei Jesus. Das hat Gott für uns bestimmt. Und darum sagt es Jesus, ich höre ihn sagen, mit so großer Freude, ich werde ihn auferwecken am letzten Tag, nämlich den, der an mich glaubt, der das anerkennt, dass ich für ihn gekommen bin. Ich werde ihn auferwecken. Schon erstaunlich, fällt mir jetzt gerade auf. Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Ich komme wieder. Ich werde den auferwecken, der an mich geglaubt hat. Das tut alles Jesus in seiner Begeisterung, in seiner Liebe, in diesem Plan, den er selber verwirklicht hat. Er war nicht nur der gehorsame Knecht, der auf das Gebot Gottes hin vom Himmel zu uns kam, sondern er hat uns selber geliebt. Es heißt, so wie er die Seinen geliebt hatte, so liebte er sie bis ans Ende. Und das dürfen wir glauben und wissen. Ich denke, nur wenn diese beiden Blickrichtungen unser Leben mehr und mehr prägen, werden wir diese Zeit überstehen. Nur dann, wenn du dein Leben nicht vom Himmel her siehst und wenn du nicht zum Himmel hin siehst, wirst du diese Zeit nicht überstehen, wage ich mal ganz offen zu sagen. Weil die Anfechtungen, die Herausforderungen zunehmen werden, weil die Zeiten immer schwieriger werden und wir immer mehr, erstens einmal überhaupt die Beziehung zu Gott brauchen, aber in dieser Beziehung ist sein Blick auf unser Leben enthalten und unser Blick zur Ewigkeit hin. Gottes Ziel, Gottes Absicht des Rettungsplanes war nicht nur, uns unsere Sünden zu vergeben. Sündenvergebung ist ja nur Mittel zum Zweck. Jesus hat uns unsere Sünden vergeben, nicht nur damit wir frei sind davon hier auf der Erde, das ist ja schon mal gut, sondern damit wir aufgrund dieser Freiheit, aufgrund dieser Beziehung, die Gott mit uns geknüpft hat, dann letztlich seine Erben sind, letztlich im Himmel sind, letztlich die Ewigkeit ererben. Also, gerade Johannes 6, und darum empfehle ich das, zu Hause nochmal zu lesen, zeigt uns so deutlich, dass Jesus vom Himmel kam, steht 10-mal in diesem Kapitel, aus der Ewigkeit, um uns einmal bei sich zu haben. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Johannes 17, Vers 24, ein Vers aus diesem hohen priesterlichen Gebet. Oder Jesus sagte, ich möchte diesen Vers noch einmal jetzt zitieren, Lukas 21, 28. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Wenn dies, was gerade in der Welt passiert, und es kündigt sich ein Krieg nach dem anderen an. Jetzt ist von Südamerika die Rede, dass dort die Gefahr ist, dass ein Krieg ausbricht. Und so weiter. Wenn ihr das alles seht, bis hin zu den sonstigen Vorbereitungen für einen Antichristen und Thema künstliche Intelligenz und all diese Sachen, die zum Teil auch ihre positiven Seiten haben, aber im Grunde letztlich eine Vorbereitung sind auf das, was die Bibel voraussagt. Und ich habe gerade diese Tage gelesen im fünften Buch Mose, wie schon Mose kurz bevor das Volk dann ins verheißene Land reingezogen ist, er durfte es ja leider nicht, da hat Mose schon vorausgesagt, 1500 Jahre vor Christus, dass das Volk Israel einmal zerstreut werden wird in die ganze Welt. Und wiederum sagt es dann das Alte Testament vielfach, dass am Ende der Zeiten Israel gesammelt wird aus der ganzen Welt. Und dass Gott zunächst einmal Fischer senden wird, die sie locken, aber danach wird er Jäger schicken. Er wird Jäger schicken, die sie jagen ins verheißene Land. Und das können wir tagtäglich in Nachrichten lesen und hören. Wie in der ganzen Welt interessanterweise auf einmal ganz plötzlich diese Jäger sich vermehren. Stichwort Antisemitismus. Aber es erfüllt sich, was Jesus gesagt hat. Und wenn ihr dies alles seht, dass es anfängt zu geschehen, sagt Jesus, so richtet euch auf. Beugt euch nicht. Verzagt nicht, erschreckt nicht, richtet euch auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Pflegt euren Ewigkeitsblick, sagt Jesus. Kolosser 3, Vers 2 sagt Paulus, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Ein guter Vers für eine besinnliche Zeit. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Meine Güte, wenn ich nachdenke, wie viel Stunden pro Tag ich mich um das kümmere, was auf Erden ist, und wie wenig ich mich um das kümmere, was droben ist, dann muss ich sagen, meine Güte, da brauche ich wirklich noch mehr Ewigkeitsblick. Oder wenn im Hebräerbrief steht, Hebräer 12, die Verse 1 und 2, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wenn unser Lauf nicht ein Ziel hätte, ein ewiges Ziel, wäre unser Lauf vergeblich. Aber hier heißt es, wir sollen mit Ausdauer laufen, weil wir ein Ziel haben und weil Jesus der Anfänger unseres Glaubens ist und auch der Vollender. Unser Glaube wird vollendet, wenn wir entrückt werden, wenn Jesus um seine Brautgemeinde kommt in die Wolken. Das ist ein Thema für sich. Aber darauf warten wir. Jeder, der Jesus liebt, jeder, der zu Jesus gehört, jeder, der zu dieser Braut gehört, wartet darauf, dass Jesus das, was er versprochen hat, erfüllt. Er wird kommen in den Wolken, um uns zu sich zu nehmen. Und da ist er der Vollender unseres Glaubens. Ab diesem Tag, ab diesem Moment brauchen wir keinen Glauben mehr. Da wird unser Glaube vollendet sein. Denn dann sehen wir, was wir geglaubt haben. Gott hat uns nach seinem Bild zu ewigen, unsterblichen Geschöpfen geschaffen. Und zwar damit unser Leben erfüllt ist von Friede, von ewigem Glück, von Harmonie, von Freude. soll von keinem Leid und schon gar nicht von Tod geplagt werden. Dafür hat Gott uns bestimmt. Die Seele jedes Menschen ist unsterblich. Und Gott wünscht sich, dass wir diese Unsterblichkeit, diese Ewigkeit bei ihm, in seinem Haus, an dem Ort, den er uns bereitet hat, leben. Wer Christ ist, glaubt an das ewige Leben. Wer Christ ist, betet, Vater unser im Himmel. Im Himmel. Er erhebt sein Haupt zum Himmel, wo unser Vater ist, aber woher auch Jesus kommt, wo uns eine Stätte bereitet ist. Und diese Zeit beginnt, wie gesagt, mit der Entrückung. Ich empfehle zu Hause 1. Thessalonicher 4 zu lesen, aber auch 1. Korinther 15, wo eben dieses Ereignis der Entrückung der Gemeinde geschildert wird. Jesus wird kommen in einem Augenblick in die Wolken und wird alle abberufen, die hier auf dieser Erde ihm nachgefolgt sind, von ganzem Herzen und bis zum Ende. Wir werden entrückt werden, wir werden in einem Augenblick von dieser Erde verschwinden, Jesus entgegen. Diese Zeit beginnt also bei der Entrückung und bei der Auferstehung derer, die in Christus entschlafen sind, wie es Paulus sagt. Für das menschliche Denken, gebe ich zu, ist das eine unfassbare Vorstellung. Eine Vollendung von Schönheit, von Perfektion, von Vollkommenheit. Wir können uns ja schon den Gedanken von Vollkommenheit gar nicht vorstellen. Von Perfektion. Was ist schon perfekt, sagen wir? Gott ist perfekt und das, was er für uns bestimmt hat. Ich denke, im Himmel werden wir bestimmt nicht nur Palmen schwingen und Psalmen singen. Da werden wir arbeiten, da werden wir Spaß an der Arbeit haben, nicht im Schweiß unseres Angesichts, ohne müde zu werden. Da werden wir eine Kreativität haben, die unvorstellbar ist. Fernab von Krankheit, von Schmerz, von Leid, von Tod, von Flucht, von Tränen, von Nacht, von Hunger, von Durst. All diese Dinge werden nicht mehr sein, sagt die Offenbarung. Wir werden beim Herrn sein alle Zeit und ihn in seiner Pracht und Herrlichkeit sehen. Ja, sogar werden wir ihm gleich sein, sagt uns die Bibel. Wir werden ihm körperlich gleich sein, wir werden ihm charakterlich gleich sein, wir werden ihm von seinen Fähigkeiten her gleich sein oder von unseren Fähigkeiten im Blick auf seine. Unsere Namen sind dort eingetragen, wenn wir uns für Jesus entschieden haben, wenn wir mit Jesus leben. Wir haben dort eine Wohnung, ein Bürgerrecht, einen Lohn, ein Erbe. All diese Dinge sagt die Bibel. Und wir werden mit Jesus regieren und sogar höher sein als die Engel. Die Engel werden uns dienen. Ja, diese mächtigen Engel. Wo ein Engel reicht, um ein ganzes Heer zu vernichten, um Dinge auf dieser Welt kommen und gehen zu lassen. Ein Engel muss nur etwas sprechen, lesen wir in der Offenbarung. Und diese Engel werden uns dienen, weil wir nicht nur Engel sind, nicht nur Diener sind, sondern wir sind Kinder des lebendigen Gottes und Miterben von Jesus. Das ist der Blick zum Himmel hin, den wir haben sollen. Und ich schließe mit Johannes 10, Vers 28. Da sagt Jesus, auch Johannes Evangelium, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das spricht Jesus von denen, die sich ganz bewusst in seine Hand gelegt haben, die ihr Leben ganz bewusst ihm anvertraut haben, die seine Erlösung angenommen haben und gesagt haben, Jesus, mein Leben soll dir gehören. Von diesen sagt Jesus, ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden in Ewigkeit nicht umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was für Verheißungen, was für Kraft, was für Hoffnung, was für Freude, was für eine Zuversicht geben uns doch solche Worte. Und das ist kein Märchen, sondern das sind Worte, die der lebendige Gott dir und mir sagt. Und ich hoffe sehr, dass es hier im Raum niemanden gibt, der das noch nicht für sich angenommen hat. Und sollte es jemanden geben, dem möchte ich das heute im Namen Gottes anbieten. Nimm das doch an für dein Leben. Gott hat auch dich so sehr geliebt, dass er seinen Sohn für dich gesandt hat. Aus einem einzigen Grund, weil er nicht wollte, dass du verloren gehst, sondern dass du das, was Gott in seinem Wort verspricht, auch dir gegeben wird. Gott schenke Gnade dazu. Ich wünsche es mir zuallererst und uns allen und letztlich der ganzen Christenheit, dass unser Leben von Tag zu Tag mehr von diesem Ewigkeitsblick geprägt ist. Vom Himmel her und zum Himmel hin. Gott helfe uns dabei. Amen.